NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Max von Pufendorf liest die 12. Folge aus Nelio Biedermanns Roman Lhasa. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Am 13. Februar 1945 hat Budapest kapituliert, wurde ausgeplündert und liegt jetzt in Schutt und Asche. Die Sowjets sind die neuen Herren und die adligen Ungarn fürchten sich sehr vor den Kommunisten. Pista allerdings hat nur eins im Kopf, er will Mathilda wiederfinden. Das Haus, in dem die junge Jüdin mit ihrer Familie gewohnt hat, existiert noch, aber der Name an der Tür ist ein anderer. Pista erfährt jedoch die Adresse der ehemaligen Haushälterin Dora. Den ganzen Tag lang treibt er sich in der zerstörten Stadt herum, bis er Dora endlich treffen kann.
Man hatte ihn tatsächlich hereingelassen, trotz seines gelbgeschwitzten Hemdkragens, des zerknitterten Sakkos und seiner nervösen Verfassung. Das Nennen seines Nachnamens hatte gereicht. Nun saß er auf dem einzigen Stuhl in Doras Mansardenzimmer und wartete darauf, dass sie mit dem Tee, ohne den sie nicht hatte sprechen wollen, zurückkam. Das Zimmer war klein und spärlich eingerichtet. Sie stellte die Teekanne und die Porzellantassen auf das Nachttischchen, das sie zwischen das Bett und den Stuhl, auf dem er saß, gerückt hatte, und setzte sich auf die Bettkante. »Ich erinnere mich noch gut, wie mir Mathilda damals in den Ohren lag, mich jeden Morgen und jeden Nachmittag anbettelte, ich möge sie endlich mit ihnen sprechen lassen. Sie wusste natürlich, dass ich das nicht konnte, sonst hätte mich ihre Mutter sofort entlassen. Sie griff nach der Teekanne, goss erst ihm und dann sich selbst ein und trank einen Schluck. Pista tat es ihr gleich, verbrannte sich die Zunge und musste sich beherrschen, um ihr den heißen Tee nicht ins Gesicht zu spucken. Aber ich verstand das Kind. Und wie ich es verstand. Ihr jungen Leute vergesst so leicht, dass wir auch mal jung waren. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber auch wir waren mal naiv, verloren und verliebt. Deshalb habe ich euch den Abschied dann auch erlaubt. Aber daran erinnern Sie sich ja selbst. Pista nickte zurückhaltend. Er wollte ihren Redefluss nicht unterbrechen, denn sie sprach von Mathilda, die sie mit jedem Wort tiefer in der realen Welt verankerte, von der sie sich während der Jahre im Waldschloss, wo niemand von ihr gewusst hatte, immer weiter entfernt hatte. Der Kriegsbeginn war schrecklich. Mathilda weinte und weinte. Doch mit der Zeit erholte sie sich, begann wieder richtig zu essen, nachdem sie monatelang nur Milchkries zu sich genommen hatte und schlief in der Schule nicht mehr ständig ein. Trotzdem hatte sich etwas verändert, war verloren gegangen oder erloschen. Sie freute sich nur noch über den Moment, wenn die Straßenlaternen anging. Das war der schönste Augenblick des Tages. Je länger der Krieg dauerte, desto stiller wurde sie. Aber auch Frau und Herr Telkes begannen, sich Sorgen zu machen. Während sie anfangs überzeugt gewesen waren, dass die Regierung die ungarischen Juden nicht einfach den Deutschen ausliefern würde, zweifelten sie nun daran. Pista wurde schlecht. »Mathilda ist Jüdin?« Dora sah ihn erstaunt und traurig an. »Das wussten sie nicht?« Er schüttelte den Kopf. »Die Familie Telkes ist jüdischer Herkunft. Ich dachte, das wüssten sie.« »Ich habe nie darüber nachgedacht. Wahrscheinlich war ich zu beschäftigt, damit verliebt zu sein.« »Wahrscheinlich«, sagte Dora. »Unter Karloy ging es ihnen nicht so schlecht. Doch als die Deutschen das Land besetzt haben und Stojej Premierminister wurde, änderte sich das. Ende März, als die Regierung das Tragen des Judensterns verordnete, wurde Herrn Telkes Geschäft geschlossen. Ihr Vermögen war da schon beschlagnahmt worden. Gestohlen. Ich musste gehen, nach 12 Jahren, die ich bei ihnen gearbeitet hatte. Zu meinem Glück hatten sie hier im Haus gerade das jüdische Dienstmädchen entlassen. Aber ich habe Mathilda vermisst. Machte mir große Sorgen. Anfang Mai begann Herr Telkes, sich jeden Morgen in die Schlange vor der Schweizer Botschaft zu stellen, in der Hoffnung, 3 Schutzpässe zu ergattern. Aber jeden Abend kehrte er ohne Pässe zurück. Im Sommer machte ich dann die Bekanntschaft eines Mannes, der Schutzpässe fälschte. So bekamen sie einen Platz im Glashaus des Schweizer Botschafters Karl Lutz. Ich besuchte sie dort hin und wieder, brachte ihnen Essen und Mathilda Schokolade, wenn ich irgendwo ein Stück auftreiben konnte. Dora lächelte. Als ich noch bei ihnen arbeitete, hat Mathilda jeden Tag in der Vorratskammer ein kleines Stück Schokolade abgebrochen, Sie dachte, ich merke es nicht. Dabei mochte ich sie einfach zu sehr, um sie zu verpfeifen. Auch Pischta lächelte, fragte dann aber ernst, wo ist sie jetzt? Dora blickte auf ihre Hände, dann sprach sie weiter. In der Silvesternacht hat ein Trupp Fallkreuzler auf der Suche nach Juden mit gefälschten Papieren das Glashaus gestürmt. Sie wurden alle drei erschossen. Pischta sah sie an, aber sie blickte nicht auf. Aus dem Wohnzimmer unter ihnen hörte er Stimmen. Doras Schultern bebten. Er erhob sich, schloss den Knopf seines Sackos und sagte, »Danke und danke auch für den Tee.« Er öffnete die Tür, ging hinaus, zog sie hinter sich zu und stand eine Weile im Treppenhaus. Von unten die Stimmen, hinter sich Doras Schluchzen. Er ging hinunter und hinaus, ohne sich zu verabschieden. Er lief durch die Straßen. Die Menschen, an denen er vorbeikam, starrten ihn an. Ich muss doch wie ein Irrer aussehen, dachte er, ohne zu merken, dass ihm Tränen übers Gesicht strömten. Vor den Blicken fliehend betrat er einen Park, in dem es unter dem dichten Blätterdach seiner Zirgelbäume trotz des noch hellen Abendhimmels dunkel war. Er sank auf eine Bank, stützte die Ellbogen auf seine Oberschenkel und übergab sich. An einem der seltenen regenlosen Nachmittage des Spätsommers 1948 verknüpfte sich das Knirschen von Kies mit einem Verlustgefühl, das sich so tief in Pischta verankerte, dass er es bis an sein Lebensende nicht mehr los wurde. Jahre später, als er bereits in Zürich lebte, gab er seine erste eigene Wohnung auf, weil sein Schlafzimmerfenster über einem Park lag, dessen Kiesfläche, auf der die alten italienischen Herren, die 50 Jahre zuvor für den Bau des Simplon-Tunnels und anderer Großprojekte in die Schweiz gekommen waren, Boccia spielten, jeden Morgen geharkt wurde und ihn das Knirschen so schwermütig machte, dass er es kaum aus dem Bett schaffte. An jenem Nachmittag 1948 lag Pischta auf einem Liegestuhl am Schwimmbecken und las. Da sich die dunklen Wolken schon am frühen Vormittag verzogen hatten und er mit seinem Sonntagnachmittag nichts weiter anzufangen wusste, hatte er den Diener beauftragt, die Gartenmöbel aufzustellen. Sein Vater hatte mit ihm ausreiten wollen, aber die Felder und Wiesen waren so feucht vom wochenlangen Regen, dass die Pferde bei jedem Schritt eingesunken wären und die Luft voller Mückenschwärme war, die sich sofort auf sie gestürzt hätten. Die Wirkung, die die Novelle auf ihn hatte, wurde durch den feuchten, unter der schweren Sonne aufsteigenden Grasgeruch, das verloren durch den leeren Garten klingende Zwitschern einer Amsel und die stillstehende warme Luft verstärkt. Die Empfindungen des untergangsgeweihten, sich selbst, sein Leben und all seiner Werte aufgebenden Gustav von Aschenbach, der liebeshungrig und krank durch die Gassen der verfaulenden, im Meer versinkenden Stadt irrte, vermischten sich mit seinen eigenen. Da ließ ihn plötzlich das Knirschen des Kieses aufblicken. Er war erstaunt, nicht Venedig, sondern die Wasseroberfläche des Beckens zu sehen. Obwohl sein Vater zu Hause war und sie keinen Besuch erwarteten, machte er sich keine Gedanken darüber, wer es sein konnte. Doch 2 Minuten später stürmte das Dienstmädchen durch den Garten auf ihn zu, rutschte auf dem nassen Rasen fast aus und sagte aufgeregt und nach Luft schnappend, »Die Kommunisten sind da! Wir müssen raus!« Pischta sah sie an, als hätte sie Russisch gesprochen, weshalb sie es wiederholte, obwohl er es verstanden hatte. Sie waren darauf vorbereitet gewesen, hatten seit der Flucht zu den Feketes damit gerechnet. Trotzdem kam es aus dem Nichts und traf sie wie ein Schlag. Pischta erhob sich, ohne etwas zu sagen, und ging wie fremdgesteuert auf das Schloss zu. Die beiden Beamten saßen im Salon, jeder eine Tasse Kaffee vor sich. Vermutlich waren sie noch so dreist gewesen, darum zu bitten. Sie trugen makellose Uniformen und wirkten weder hasserfüllt noch bösartig. Es war wohl nicht ihre erste Enteignung, denn die Gleichgültigkeit, mit der sie zwischen all diesem Reichtum saßen, der keinerlei Eindruck auf sie zu machen schien, musste sich durch Routine eingestellt haben. Vielleicht hatten sie das Ideal des Kommunismus aber auch so verinnerlicht, dass ihnen der Luxus gar nichts mehr bedeutete. Das bezweifelte Pischta jedoch, denn das Bäuerliche in ihren Gesichtszügen, das trotz der Uniform noch zu erkennen war, deutete darauf hin, dass sie ihr Leben lang von einem Leben, wie seine Familie es führte, geträumt hatten. Man gab ihnen eine Stunde, um zu packen. Den Schmuck, das Silber und die Gemälde durften sie nicht mitnehmen. Die Möbelstücke, das Land und die Tiere darauf waren nun ohnehin Eigentum des Staates. Pischta ließ die Beamten sitzen, ging in sein Zimmer und sank auf sein Bett, starrte an die Decke, überlegte, was er einpacken sollte. Er besaß viele Dinge, so viele, dass er manchmal darunter zu ersticken glaubte. Doch an den meisten dieser Gegenstände lag ihm nichts. Woran ihm etwas lag, waren der Wald, das Schloss, der Garten, sein Pferd, die Bibliothek und ihre Bücher, das Klavier, auf dem seine Mutter spielte, und die Felder, über denen die Sonne auf- und unterging. Auf dem Flur vor seinem Zimmer hörte er seine Familie und die Bediensteten hastig auf- und abgehen. Sie waren alle damit beschäftigt, so viel wie möglich einzupacken und nichts zu vergessen. Er lag bloß da und blickte an die Decke, lauschte den Schritten, den aufgeregten Stimmen, dem Zwitschern der Amsel. 10 Minuten bevor sie raus mussten, raffte er sich schließlich auf, holte seinen Koffer hervor und stopfte Hemden, Anzüge, Hosen und Krawatten hinein. Im Salon mussten sie ihre Koffer nochmal öffnen. Die Beamten durchwühlten sie mit ihren Händen, die Pischta grob vorkamen, obwohl sie es nicht waren, suchten nach Schmuck und anderen Wertgegenständen, die sie kommentarlos in ihren Taschen verschwinden ließen. Zum Schluss fragten sie den Baron nach seinem Siegelring, den dieser für verloren erklärte. Sie glaubten ihm nicht, durchsuchten noch einmal seinen Koffer, fanden zwischen den Unterhosen ein kostbares Manschettenpaar und gaben sich damit zufrieden. Den Ring hatte Lajos verschluckt. Die Enteignung war so schnell vonstatten gegangen, dass Pischta Monate brauchte, um zu begreifen, was geschehen war. Eine Stunde. Mehr benötigte der neue Staat nicht, um den Menschen alles zu nehmen. Sie waren noch am selben Abend in den Zug nach Budapest gestiegen, hatten schweigend in ihrem Abteil in der ersten Klasse gesessen und aus dem Fenster in die dichter werdende Dunkelheit geblickt. Am Bahnhof waren sie ausgestiegen, durch das wenige Gepäck und die milde Luft daran erinnert worden, dass alles anders war als sonst, der Herbst noch nicht begonnen hatte und sie dieses Mal nicht ins Schloss zurückkehren würden, sobald in den Stadtparks die Primeln blühten. Lilly begann zu weinen, gleich nach dem Aussteigen, mitten auf dem Bahnsteig, vor allen Leuten. Das war ihnen peinlich, doch sie versuchten, sie so gut es ging zu trösten und die eigenen Tränen zurückzuhalten. Pischta war nicht traurig, zumindest nicht richtig. Er wusste zwar, dass er traurig sein sollte und tat auch so, aber nur den anderen zuliebe. Die Enteignung war noch so unbegreiflich, dass sie nichts weiter als Erstaunen in ihm auslöste, und die Zugfahrt war ihm wie ein langer Traum vorgekommen. Nun, da sie in der ihm vertrauten Bahnhofshalle standen, ließ das Gefühl nach. Er war gern in Budapest, obwohl die Stadt seit jenem Juniabend, an dem er Dora getroffen hatte, nicht mehr dieselbe war. Der Anblick ihrer Hügel, der Donau, ihrer Gebäude und Kirchtürme stimmte ihn melancholisch. Gleichzeitig genoss er diesen Schmerz, der ihn immer wieder an Mathilda erinnerte. Auch als sie das dunkle Haus betraten, Licht machten und die Überwürfe von den Möbeln zogen, fühlte Pischta nichts. Er setzte sich, wie Imre, in einen Sessel im Salon, fixierte einen Punkt an der Wand und löste seinen Blick erst wieder davon, als er zu Bett ging. Dort lag er wach, bis es Morgen wurde. Was die Enteignung wirklich bedeutete, verstanden sie erst, als ihnen klar wurde, dass sie sich nun Arbeit suchen mussten. Die Ländereien, die sie verwaltet hatten, gehörten ihnen nicht mehr. Das Vieh hatte man ihnen weggenommen. Und die Verbrennungsmotorenfabrik war ebenfalls verstaatlicht worden. Dank seiner zahlreichen Beziehungen bekam Lajos zwar bald eine gute Stelle in einer Textilfabrik und Pischta ein Praktikum in einer renommierten Versicherungsanstalt, doch glücklich waren sie mit diesen Berufen nicht. Ihnen fehlte der persönliche Bezug dazu. Die Bauern, die für sie gearbeitet und sie respektiert hatten. Der Ort, an dem sie den Großteil ihres Lebens verbracht hatten. Ihnen fehlte das Waldschloss. Einige Tage nach der Enteignung hatte Lajosch seine Schwester in Amerika angerufen. Kaum hatte er die schlechte Nachricht ausgesprochen, begann sie zu schluchzen, was ihn aus mehreren Gründen befremdet hatte. Erstens, weil Ilona das Waldschloss nie gemocht, sondern im Gegenteil immer hinter sich hatte lassen wollen. Zweitens, weil die dreiminütige Verbindung in die USA eine Menge Geld kostete, das sie mit ihrem Geheule verschwendete. Drittens, weil sie so unendlich weit weg war und ihr Weinen über tausende Kilometer lange Tiefseekabel zu ihm getragen wurde. Und zuletzt, weil er sich die ganze Zeit vorstellte, dass in irgendeiner Zentrale der AWO, der Staatsschutzabteilung der Staatspolizei, ein Beamter saß und peinlich berührt mithörte, wie Ilona weinte und weinte. Während sie sich nach und nach an den neuen Alltag gewöhnten, erwies sich der Gedanke an den mithörenden Beamten als hartnäckig. Er wollte nicht aus Lajoschs Kopf verschwinden. In jedem Passanten, hinter jedem Blick, dem er begegnete, vermutete er einen Spitzel. Die Kollegen und Arbeiter in der Textilfabrik hielt er ausnahmslos für Kommunisten. Die Enteignung hatte ihn erschüttert und empfänglich gemacht für diesen Verfolgungswahn, doch befeuert wurde er von den Verhaftungen, denen Freunde, Bekannte und Nachbarn der Familie scheinbar willkürlich zum Opfer fielen. Nachdem ein weiterer Bekannter verschwunden war, fand Lilly Lajosch abends unter dem Ehebett liegend. Sie stieß einen Schrei aus, da sie glaubte, er habe einen Herzinfarkt erlitten, aber er suchte nach Wanzen. »Du siehst Geister«, sagte Lilly. Doch der Baron war felsenfest davon überzeugt, dass ihre Wohnung verwanzt war und sie abgehört wurden. Folglich mied er alles Politische, legte den Finger auf die Lippen, sobald jemand beim Essen auch nur den Ansatz von Kritik äußerte, und ließ sogar ab und zu, laut und deutlich und ohne Kontext, ein Kompliment für die Regierung oder die Sowjetunion fallen. Außerdem kaufte er sich das Manifest der Kommunistischen Partei, das er jeden Abend, sobald Lilly im Bett lag, von der Hutablage beim Eingang holte und auf die Kommode neben der Haustür legte, sodass es die Beamten der AWO sofort sähen, wenn sie nachts bei ihnen klingeln würden. Morgens versteckte er es wieder unter den Hüten, damit seine Familie nicht erfuhr, was für ein opportunistischer Feigling er war. Die Verhaftungen, bei denen die Beamten die Menschen aus dem Bett klingelten, folgten immer demselben Muster. Ein schwarzer Gas-M20 Popjeda fuhr vor, zwei Männer in blauen Uniformen stiegen aus, klingelten, betraten das Haus oder die Wohnung, führten jemanden ab und fuhren davon. 10 Minuten. Mehr benötigte der neue Staat nicht, um die Menschen verschwinden zu lassen. Als 3 Jahre später tatsächlich ein schwarzglänzender Popjeda vor dem Haus hielt, lag das Manifest nicht auf der Kommode. Es war auch nicht Nacht, sondern ein heller Märzmorgen. Deshalb erschrak Lilly, die den Wagen nicht gesehen hatte, auch gehörig, als sie die Tür öffnete und 2 Beamte in blauen Uniformen davor standen. Man hatte doch immer gesagt, dass sie nachts kämen. Der eine Beamte, ein schlanker, großgewachsener Mann mit einer rahmenlosen Brille, die man eher für einen Intellektuellen gehalten hätte als für einen bewaffneten Vollstrecker der politischen Polizei, die Rákosi, der Diktator, der sich selbst als besten Schüler Stalins bezeichnet hatte, liebevoll die Faust der Partei nannte, sagte nach einer knappen Begrüßung, »Sie kennen das ja schon, Frau Lazar. In 24 Stunden müssen Sie hier raus. Wir werden jetzt einen kurzen Rundgang durchs Haus machen, um eine Bestandsliste des Mobiliars und der Wertgegenstände zu erstellen. Morgen um diese Uhrzeit werden Sie abgeholt und auf einen Bauernhof im Osten des Landes gebracht, dessen genaue Lage mir unbekannt ist. Für Herrn Imre Lazar, der, wenn ich das den Unterlagen richtig entnehme, geisteskrank ist, wurde gesorgt. Er wird in einer psychiatrischen Anstalt unterkommen.« Lilly spürte, wie das Blut aus ihrem Kopf wich. Sie hielt sich an der Kommode fest und dachte an all die Situationen, in denen sie sich negativ über das Regime geäußert hatte. Waren sie zu unvorsichtig gewesen? Hatte Lajos am Ende doch recht gehabt? Oder traf es in einem solchen System, einer solchen Gesellschaft früher oder später sowieso jeden? Und dann? Fragte sie, als sie ihre Stimme wiedergefunden hatte. Die Beamten sahen sie verständnislos an. Was und dann? Fragte der Intellektuelle. Was geschieht dann mit uns auf dem Bauernhof? Nichts. Sie werden lernen, was es heißt, zu arbeiten und dem Volk zu dienen? Lilly hatte große Lust, sich zu übergeben. Am liebsten hätte sie den Beamten auf die glänzenden Stiefel und die blaue Hose gekotzt. Seit man ihnen das Waldschloss weggenommen hatte, wurde ihr schon bei den Worten Brot, Arbeit und Revolution schlecht. Während die Beamten noch durchs Haus gingen, rief Lilly Lajos und Pischta auf der Arbeit an. Es war 10 Uhr, in 23 Stunden mussten sie draußen sein. In 23 Stunden waren sie Adlige ohne Besitz, die irgendwo im Osten auf den Feldern arbeiten mussten, bis ihre Wirbelsäulen so krumm und verbogen waren, dass sie nur noch ihre eigenen Füße sehen konnten. Als Lajos 45 Minuten später nach Hause kam, holte er als erstes das Manifest unter den Hüten hervor, ging damit in den Salon hinauf, öffnete eines der hohen Bogenfenster und schleuderte das Buch in die Donau hinaus. Lilly, die mit gerötetem Gesicht und verweinten Augen auf dem Sofa saß, sah ihn entgeistert an. Der Baron ging ohne eine Erklärung in ihr gemeinsames Schlafzimmer und durchwühlte die Schatulle mit seinem Schmuck, die er seit der Enteignung des Waldschlosses an einem Ort versteckte, den nicht einmal Lilly kannte. Es war ein Glück gewesen, dass er nur einen Bruchteil seines Schmucks im Waldschloss gehabt hatte. Doch nun stand er wieder vor demselben Problem. Da die Beamten die Schatulle nicht gefunden hatten, war die Frage, wohin damit? Lajos überlegte, sie im Park hinter dem Haus zu vergraben, erinnerte sich dann aber an die zehntausende Menschen, die in der Schlacht um die Stadt gestorben und eilig in den Parks verscharrt worden waren, so dass er den Plan, aus Angst auf bleiche Knochen und blanke Schädel zu stoßen, wieder verwarf. Die Ringe, Uhren und Manschetten zu einem Freund zu bringen, kam auch nicht in Frage, da seine Freunde ausnahmslos Aristokraten oder Unternehmer waren, die früher oder später ebenfalls enteignet und deportiert werden würden. Außerdem würden die Beamten sicher Verdacht schöpfen, wenn sie überhaupt keinen Schmuck fänden. Ihm blieb also nur die Taktik, die er schon bei der ersten Enteignung angewendet hatte, das Verschlucken. Er erinnerte sich zwar höchst ungern an das Gefühl, in seiner eigenen Scheiße nach dem goldenen Siegelring seines Vaters zu wühlen, doch das Hinunterschlucken war erstaunlich leicht gewesen, weshalb er zuversichtlich war, auch größere und klobigere Schmuckstücke die Speiseröhre hinabbefördern zu können. Den Nachmittag verbrachten die Lazars damit, schweigend im Salon zu sitzen und vor sich hinzustarren. Worüber hätten sie schon sprechen sollen? Das Alltägliche, das ihnen bis vor wenigen Stunden noch bedeutend vorgekommen war, wie etwas, über das man sich Sorgen machen konnte, hatte auf einen Schlag all seine Wichtigkeit verloren und die alltäglichen Wörter, die ihnen vertraut waren und vielleicht Trost gespendet hätten, waren zu banal, um die Situation zu erfassen. Denn sie waren nicht traurig, wütend, ängstlich oder geschockt. Ihre Gefühle gingen weit darüber hinaus. Das Abendessen war nur wegen des Geschirrgeklappers und der Kaugeräusche weniger still. Pischta dachte sich, dass so die Stimmung beim letzten Abendmahl gewesen sein musste, nachdem Jesus verkündet hatte, dass ihn einer an diesem Tisch verraten würde. Nach dem Essen legten sie sich, aus reiner Gewohnheit und in der Hoffnung, wenigstens ein Minimum an Normalität aufrechterhalten zu können, ins Bett. Der Schlaf blieb aus. In den Wintermonaten musste Eva jeden Morgen zwischen der Kälte und seinem harten Penis entscheiden. Da es im Zimmer frühmorgens, wenn der Ofen, der zwischen dem Bett, in dem die Eltern schliefen, und der Matratze, auf der sie und Pischta lagen, nicht mehr brannte, so kalt war, dass man den Atem sehen konnte, war das Einzige, was dagegen half, den Tag nicht schon durchgefroren zu beginnen, sich gegenseitig zu wärmen. Schmiegte sich Eva aber an ihren Bruder, wurde dieser sofort hart. Sie wusste nicht, ob er es bemerkte, ob er aufwachte, wenn sie zu ihm rückte, und vergeblich versuchte, die Reaktion seines Körpers zu unterdrücken. Sie sprachen nie darüber. Wahrscheinlich hatte Pischta seit ihrer Deportation mit keiner Frau mehr geschlafen. denn anders als sie mied er die Bäuerinnen und Feldarbeiterinnen aus dem nahen Dorf, wobei sie gar nicht wusste, ob er überhaupt schon mal Verkehr gehabt hatte. Sie hatte nie von einem Mädchen gehört. Andererseits war sie auch 7 Jahre jünger als er und interessierte sich noch nicht lange dafür. Bis vor einem Jahr hatte sie sich nur davor gefürchtet. Ein Penis war kein Objekt der Begierde für sie gewesen, sondern die Verkörperung des Bösen, des Schmerzhaften, der männlichen Dominanz. Dafür verantwortlich war sicher auch der Anblick des vergewaltigten Dienstmädchens der Feketes, den sie nie vergessen hatte. Das hatte sich geändert, als man sie vor einem Jahr deportiert hatte, was einerseits an dem jungen Mann mit den Olivenaugen und andererseits an ihren Eltern lag. Was der junge Mann damit zu tun hatte, ist schnell erklärt. Er war, wie Pishta, schätzungsweise Mitte 20, hatte schwarze Haare, breite Schultern, kräftige Arme und schmale Augen, dunkel wie schwarze Oliven. Er hieß Milan, und während der Monate, in denen sie auf den Reisfeldern arbeiten mussten, sah sie ihn täglich. Manchmal, an besonders heißen Tagen, zog er sein Hemd aus und legte es sich über die Schultern. Seine Haut war braun gebrannt und verlieh ihm mit seinen schwarzen Haaren und dunklen Augen etwas Südländisches. Die Rolle ihrer Eltern bei der Entdeckung ihrer Sexualität war seltsamer. Seit sie die Krisenjahre nach Pishtas Geburt überwunden hatten, schliefen sie wieder beinahe täglich miteinander. Sie waren selbst erstaunt darüber, wie sehr sie sich nach all den Jahren immer noch begehrten und wie unberührt ihr Liebesleben vom Wahnsinn ihrer Zeit blieb. Ob Nazis oder Kommunisten das Land regierten, ob sie im Waldschloss, in Hewies oder im Stadthaus waren, ob Lajos aus der Verbrennungsmotorenfabrik oder der Textilfabrik kam, meist hatten sie sich abends geliebt. Auch die Deportation auf dem Bauernhof, wo sie sich dieses winzige Zimmer mit nichts als einem Doppelbett, einer Matratze auf dem Boden und einem Schrank teilen mussten, hatte daran nichts geändert. Der Schlaf, der ihre von der Arbeit auf dem Feld völlig erschöpften Kinder überfiel, sobald sich diese hinlegten, war ihnen Privatsphäre genug. Während die Tage in den Reisfeldern für die anderen eine Qual waren, genoss Eva sie. Die Arbeit war zwar hart. Die grünen Setzlinge mussten per Hand vom trockenen Pflanzfeld ins geflutete Reisfeld umgesetzt werden. Die erntereifen gelben Pflanzen wurden mit Sicheln geschnitten, vor Ort gebündelt und anschließend gedroschen. Aber solange sie Milans auf- und abgehenden Kopf oder seinen muskulösen Rücken sah, solange sich der Himmel stahlblau und schmerzhaft schön in den unter Wasser stehenden Feldern spiegelte und sie den Frauen aus dem Dorf bei ihren Gesprächen über ihre meist nutzlosen und trinkenden Männer zuhören konnte, war sie zufrieden. Die Schule, die sie in Budapest noch hatte abschließen können, vermisste sie nicht. Außerdem mochte sie die einfachen Menschen aus dem Dorf, die überhaupt nicht einfach waren. Sie lasen vielleicht nicht so viel, wie sie es getan hatte, waren weniger lang zur Schule gegangen, aber dumm waren sie deswegen nicht. Im Gegensatz zu den Städtern, die sich so weit von den Ursprüngen des Lebens und ihren Körpern entfernt hatten, dass ihnen schon der Anblick des weiten Himmels über einem Feld oder eines Toten, der aufgebahrt in einem kargen Zimmer lag, das nach Blumen und Ethanol roch, Unbehagen bereitete, hatten sie, die noch immer mit bloßen Händen unter der Sonne arbeiteten, einen direkteren Zugang zum Dasein. Deshalb wunderte sich Eva auch kaum, als Milan sie eines Abends nach der Arbeit beiseite nahm und sie fragte, ob sie hinter der Scheune mit ihm schlafen wolle.
Max von Pufendorf las die 12. von 15 Folgen aus dem Roman Lasa von Nilio Biedermann. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Außenminister Wadephul hält die USA trotz der Grönlandpläne von Präsident Trump weiterhin für einen verlässlichen Partner. Der Streit stelle das Bündnis mit Europa nicht in Frage, sagte der CDU-Politiker auf NDR Info. Einen Kompromiss mit den USA halte er für möglich.
Es gibt seit 1951 ein Abkommen zwischen den USA und dem Königreich Dänemark, was eine umfangreiche Nutzung von Basen dort ermöglicht. Das ist im Kalten Krieg auch der Fall gewesen. Also sie sind eingeladen, dort wieder aktiv zu werden. Und wir sehen die NATO hier in der Aufgabe, gemeinsam zu definieren, was man machen kann und was man machen sollte. Dort gibt es eine klare Gefahrenanalyse. Deutschland ist bereit, dazu Beiträge zu leisten. Wenn wir das machen, dann haben wir diese entscheidende Sicherheitsfrage miteinander positiv geklärt.
Außenminister Wadephul auf NDR Info. Frankreichs Präsident Macron hat seinem US